Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schön, dass Sie uns zuhören, jetzt live oder später im Podcast. Heute ist die Journalistin und Transaktivistin Georgine Kellermann mein Gast. Sie hat als Auslandskorrespondentin beim WDR Fernsehkarriere gemacht, hat unter dem Namen Georg Kellermann viele Jahre aus Washington und Paris berichtet und die Regionalstudios in Bonn, Duisburg und Essen geleitet. Und wenige Jahre vor ihrer Pensionierung hat sie ihr jahrzehntelanges Doppelleben aufgelöst und ihrem Team zugemutet, sie als Studioleiterin zu akzeptieren. Georgine Kellermann, herzlich willkommen.
Danke, dass ich kommen durfte.
Das Wort zugemutet habe ich Ihrem Buch entnommen. Darin beschreiben Sie den langen Weg zu sich selbst. Das Buch ist gestern bei Ullstein erschienen. Warum war Ihre Offenbarung, dass Sie schon seit Jahrzehnten privat als Frau leben? Warum war das eine Zumutung für das Kollegium im WDR?
Weil ich glaube, und ich meine das gar nicht negativ, wenn ich jemandem etwas zumute, dann erwarte ich ja, dass er sich damit auseinandersetzt. Und das haben die Kollegen wunderbar gelöst. Ich war einige Monate vorher als Georg Kellermann und Studioleiter in Essen angetreten. Und jetzt kommt der Chef aus dem Urlaub zurück und ist eine Chefin. Und war schon immer eine Chefin. Manche haben mir gesagt, ich wusste das, ich habe dir das immer angesehen. Und andere waren überrascht und wir haben darüber gesprochen und diese Zumutung ist super aufgelöst worden und ich freue mich heute noch darüber.
Muss mal gucken, dass ich mich jetzt in der männlichen und weiblichen Form in unserem Gespräch nicht verheddere, wenn wir über die Gegenwart und die Vergangenheit und die ganzen Übergänge sprechen. Ich glaube, Sie sind nicht ganz so dogmatisch. Und ich versuche, das irgendwie in Ihrem Sinne richtig hinzukriegen.
Ja, ich bin nicht so dogmatisch, habe das auch geschrieben. Ich habe ja als der Georg hat ja ganz ordentlich gearbeitet und die Ergebnisse dieser Arbeiten liegen in vielen Archiven, sind abrufbar, kann man noch lesen, hören, sehen. Und das müsste ich ja alles quasi wegwerfen und vergessen. Ich möchte aber dazu sagen, ich verstehe die Menschen, die nicht so populär sind oder so. Wenn die sagen, ich möchte den Namen, der mir bei meiner Geburt gegeben wird, wurde nie wieder hören. Das verstehe ich total. Mhm. Und ich finde, wir alle können diesen Respekt zeigen und das auch umsetzen, weil niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone. Bei mir ist es ein bisschen offener, aber das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass ich sage, okay, ich will doch nicht die Leistung meines Lebens so einfach vergessen machen.
Wie sich Georgine Kellermann als Transfrau nach über 60 Jahren befreit hat, darum geht's im heutigen Gespräch. Georgine Kellermann, warum ist der September Ihr Lieblingsmonat?
Weil ich da quasi drei Geburtstage habe. Ich bin am 21. September geboren. Ich habe am 19. September Georg in die Wüste geschickt. Seitdem gibt es ihn nicht mehr. Und ich habe am 17. September meine neue Geburtsurkunde bekommen und beim Standesamt der Stadt Ratingen. Und jetzt habe ich drei Geburtstage und ich sage immer, ich mache das wie die Queen. Ich feiere eine ganze Woche lang und habe ganz viele Gründe, diese Feiern auch zu genießen.
Sie haben jahrzehntelang ein Doppelleben geführt. Wann hat das angefangen, dass Sie privat als Frau gelebt haben?
Sobald ich zu Hause ausgezogen war. Das war einfach so, das war dann eben damals schon so eine Art Befreiung. Und sobald ich ausgezogen war, habe ich das auch gelebt, wer ich war. Ich wusste, wie ich heißen wollte, habe aber allen Freundinnen und Freunden gesagt, nennt mich trotzdem weiter Georg, weil wenn ihr euch an die Georgine gewöhnt und ihr sprecht mich mal in einer öffentlichen einer Lokalität an, dann wird es Fragen geben und die wollte ich nicht.
Wen haben Sie eingeweiht? Wer wusste davon?
Alle Menschen, die ich geliebt habe, die ich mochte, denen ich vertraute, die mir nahe standen. Und das waren Freundinnen, Freunde, das war meine Cousine in Berlin, meine Cousine in Betzdorf, das waren Familienangehörige, mein Bruder, meine Schwester, also die wussten das alle und die haben mich auch so genommen, wie ich bin.
Und Kollegen beim WDR, waren die eingeweiht?
Ja.
Einzelne?
Einzelne. Und das wurde immer leichter. Ich weiß noch, das allererste Mal habe ich nachts mit einer Kollegin, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, telefoniert. Und ich weiß noch, wie ich gezittert habe. Und irgendwann, ich habe gesagt, du musst dir das jetzt. Und dann habe ich es ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ah, dann kommst du jetzt öfter zu mir. Dann kannst du sein. Und das war dann auch so. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und das war so eben auch, das zu realisieren, du kannst Menschen ins Vertrauen ziehen, du kannst ihnen ihre Geheimnisse erzählen. Und das ist dann immer häufiger passiert.
Aber wie haben Sie dieses Doppelleben organisiert und arrangiert? Also es braucht ja eine gewisse Logistik, zumal Sie als Korrespondentin viel unterwegs waren in der Welt.
Ja, also es war so, ich nenne das meinen Blaumann. Der Anzug zum Beispiel war mein Blaumann, also meine Arbeitskleidung. Ich habe in den letzten Jahren vor der, in Anführungszeichen, Offenbarung auch keine Anzüge oder Krawatten mehr getragen und habe meine Sachen damals schon in den Damenabteilungen gekauft. Und wir reden jetzt so viel über Kleidung. Es geht ja gar nicht nur um die Kleidung. Die Kleidung war ja eigentlich da, um, ich sage immer, der liebe Gott hat für mich die falsche Verpackung gewählt. Und das sieht man und das geht mir total auf die Nerven. Und natürlich möchte ich so ein bisschen das auch kaschieren. Und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen Professionalität entwickelt. Zumindest kriege ich Rückmeldungen, die mir sagen, das machst du super. Und jetzt... Da ist mehr drin und dieser Georg, der hätte liebend gerne alles Männliche an ihm und da ist die Seele gemeint, da sind die Äußerlichkeiten gemeint, da ist auch das Verhalten gemeint, am liebsten alles abgelegt.
Das ist das Gefühl und die wachsende Gewissheit, ich bin eine Frau und da ist eben, wie Sie das beschreiben, der Körper, der männliche Attribute hat. Also wie ist das? Ist das ein ständiger Kampf gegen den eigenen Körper?
Entschuldigung, wenn ich jetzt so nach Worten suche, ja, weil okay. Nein, es ist kein Kampf. Irgendwo muss man sich ja auch arrangieren, aber es ist die ständige Herausforderung, diesen Körper so gut wie möglich zu verstecken.
Sie haben allein und in Partnerschaften gelebt, auch eine Tochter. Das bleibt privat, soll hier nicht vertieft werden. Schon aber, dass Sie lange damit gerungen haben, ob Sie Ihr Transsein gegenüber dem WDR, Ihrem Arbeitgeber und dem Kollegium wirklich groß öffentlich machen. Als Fernsehjournalistin hätten Sie es damit auch gegenüber dem Publikum machen müssen. Was haben Ihnen Kolleginnen und Kollegen geraten?
Ja, also... ich bin schon sehr früh, das war Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, zu einem Vorgesetzten gegangen, der sehr empathisch war. Ich habe ihn auch so als meinen Mentor erlebt und habe ihm erzählt, was war. Damals ging die Diskussion los um das Transsexuellengesetz. Das war eingeführt worden. Ich sah darin eine Wahnsinnsmöglichkeit, auch für mich. Man konnte mit Operationen konnte man das Geschlecht auch äußerlich angleichen. Und all diese Möglichkeiten gab es. Und für mich war das einfach so ein Tor, was ich geöffnet hatte. Und dann habe ich ihn auch ins Vertrauen gezogen. Wir haben ein langes Mittagessen gehabt und waren aber am Ende dieses Essens beide der Meinung, das kann nicht gut gehen. Und ich sag immer, meine Sorge war, dass ich nicht mehr tun kann, was ich liebe, wenn ich werde, wer ich bin. Und das war auch die Sorge meines Vorgesetzten, der gesagt hat, oder mir auch deutlich gemacht hat, so ein öffentlich-rechtlicher Sender bewegt sich immer in einem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld. Und sie können nicht gegen die Gesellschaft arbeiten. Das geht einfach nicht. Ich hätte nicht vor der Kamera auftreten können. Das war so. Und diese Karriere ging damals gerade los. Die hat mir einen Höllenspaß gemacht. Und man muss dazu auch sagen, so richtig sah ich ja auch keinen Ausweg. Wir sind heute auch wenn wir noch nicht da sind, wo ich uns gerne hätte, aber wir sind heute sehr viel weiter, was das angeht. Aber damals, ich habe Geschichten gelesen von Menschen, die so waren wie ich, die lebten von der Sozialhilfe, heute Bürgergeld, die mussten unterstützt werden. Und es gab auch viele, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben, weil sie sich nicht akzeptiert und respektiert fühlten und ihnen das wirklich so die Luft abgeschnürt hat.
Georgine Kellermann hatte den Plan, sich früher pensionieren zu lassen und am letzten Arbeitstag im WDR ihre wahre Identität zu offenbaren. Warum, Georgine Kellermann, verlief ihr Outing, ihre Offenbarung, eine Transfrau zu sein, am Ende ganz anders als geplant, so wie ich das eben angedeutet habe? Sie hatten vor, das mit dem Tag der Pensionierung sozusagen als großen Abgang zu machen.
Und ja, das kam anders. Und ich hatte auch vor, in den Vorruhestand zu gehen, weil dann kann man ja 3 Jahre früher in Rente gehen. Und dann hätte ich eben ab dem Tag des Ruhestandes eben auch ich sein können. Ich hatte mir schon ein schwarzes Kostüm für den letzten Arbeitstag gekauft. Und wenn die Reden gehalten werden, dann wäre ich im Kostüm dahin gegangen und hätte gesagt, Leute, jetzt seht ihr mich, wie ich wirklich bin und nicht die Rolle, die ich 40 Jahre lang bei euch gespielt habe. Und dann war 2019, wollte ich meinen 62. Geburtstag feiern. Ein Jahr später wäre ich dann in den Vorruhestand gegangen. Es war also so gedanklich eigentlich alles vorbereitet. Und ich hatte mir als Geburtstagsgeschenk eine Reise nach San Francisco geschenkt, weil ich gerne in der Stadt bin, wollte als Georgine zu Fuß über die Golden Gate Brücke laufen. Und wenn man von Ratingen aus, wo ich wohne, nach San Francisco fliegt, dann fährt man mit dem Zug vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis nach Frankfurt in den Flughafen und da steigt man ins Flugzeug. Und ich kam also mit der S-Bahn in den Hauptbahnhof in Düsseldorf und gehe runter in den Tunnel, gehe dann an den Gleisen in Richtung Frankfurt zur Rolltreppe. Fahre mit der Rolltreppe hoch und dann kennt man das ja hier oben, diese Kante der Rolltreppe, die kommt so immer weiter runter und plötzlich taucht da das Gesicht einer Kollegin auf. Und die guckt auch auf die Rolltreppe, die sieht mich und ich weiß sofort, die fragt sich gerade, ist das da auf der Rolltreppe der Kellermann?
Weil sie waren in Frauenkleidung?
Ja, natürlich. Ich war, wenn ich privat unterwegs war, war ich Georgine und ich hatte eine große Sonnenbrille auf. Ich trug Ballerinas, bequeme Schuhe und das war eigentlich immer so. Sobald ich privat unterwegs war, war ich auch Georgine und sie sah mich also und fragte sich, ist das Herr Kellermann? Und dann bin ich glaube 2 Tage vorher noch, hätte ich alles versucht, mich zu verstecken, um die Ecke huschen und sie hätte sich möglicherweise eine ganze Weile lang gefragt, war das jetzt der Kellermann oder nicht? Aber bei mir hat das war so ein Reflex. Ich bin auf sie zugegangen und habe sie begrüßt. Und dann hat sie gesagt, Herr Kellermann? Ich habe gesagt, ja. Sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann hat es so eine Sekunde gedauert, aber keine Schrecksekunde, sondern so diese Sekunde des Begreifens. Und dann hat sie gesagt, cool. Und das war so, dieses cool war einfach so, so schön. Das war Musik. Und dann habe ich wir haben uns ein bisschen unterhalten, sie ist mit einem anderen Zug gefahren, dann habe ich auf der Fahrt zum Frankfurter Flughafen die neue Facebook-Seite, die Facebook-Seite für Georgine gebaut.
War Ihnen klar in dem Moment, was da passiert ist?
Nicht alles. Es war auch ein Teil Euphorie in mir und Freude darüber, dass ich die letzte Barriere, die so in meinem Kopf war, dass ich die überwunden hatte.
Ich habe es geschafft.
Ich hab die Mauer eingerissen. Ja, kann man ja in Berlin ganz besonders gut sagen. Ne? Ich habe die Mauer eingerissen und habe dann quasi diese neue Seite gebaut und habe die veröffentlicht und ja, und das war eben dann auch die Zumutung, nicht nur für meine Kolleginnen und Kollegen im WDR-Studio in Essen, sondern eben auch für viele andere, die das nicht wussten.
Sie haben denen ein bisschen Zeit gegeben, weil Sie sind ja dann nach San Francisco erstmal gefahren, hatten Urlaub. Also das konnten die alle ein bisschen sacken lassen und drüber sprechen. Mhm. Natürlich auch. Im Buch lese ich, dass dem vorausgegangen war ein Coaching und eine Psychotherapie, weil der Druck in ihrem inneren Kessel, so beschreiben Sie das, sehr hoch war. Ja. Wie äußerte sich dieser Druck?
Ja, das war so so ein Rollenspiel, das verschlingt Kräfte. Und ich glaube, dass ich so ab einem bestimmten Punkt diese Kräfte nicht mehr hatte. Und da habe ich dann auch mal, ich kann mich genau an eine Situation erinnern, wo ich sehr unprofessionell reagiert habe auf eine Situation, die auch unprofessionell war, aber ich erwarte von einem Chef, von einer Chefin, dass sie solche Situationen professionell regelt. Und da bin ich habe wild geschrien, war sehr böse. Zu Recht, aber ich hätte so nicht reagieren dürfen. Mhm. Und dann habe ich Hilfe gesucht und habe gesagt, und ich bin dann auch bei unserem Betriebsarzt gewesen und der hat mich mit einer Therapeutin zusammengebracht. Ich hatte lange vorher schon mal ein Coaching mit der Karin Genius gemacht und Susan Adib, meine Therapeutin, wir haben dann gearbeitet. Das waren sicherlich 2 Jahre, bevor es zu dieser Offenbarung kam. Und da habe ich ja schon gemerkt, es gibt so viele Schranken, Barrieren, Hürden in deinem Kopf. Und mit Susan habe ich die so ganz langsam abgebaut. Also das, ich in der Rückbetrachtung kann ich merken, wie die Situation sich, wie der Knoten sich immer besser gelöst hat.
Mhm. Wie haben denn die Vorgesetzten im WDR dann reagiert, als sie zurückgekommen sind?
Wunderbar. Ich sage immer, das ist eine Blaupause dafür, wie in Unternehmen derartige Situationen angegangen werden könnten. Ich, mein Direktor, Vorgesetzter, der wusste es sowieso, weil ich ihm das einige Monate vorher schon gesagt hatte. Das war also auch vorbereitend schon eine kluge Idee gewesen. Und dann gibt es ja aber auch in der Hierarchie noch weitere Menschen, die zu entscheiden haben. Und da war unser Personalmanagement, der Leiter, der mir nicht nur eine sachliche Mail geschrieben hat, sondern dann einen Absatz weiter eine sehr persönliche Mail und auch eine Gratulation. Und als ich diese Mail bekommen habe, habe ich geweint, weil ich habe geahnt, dass es so sein würde, aber man kann ja nie sicher sein, ob es so ist. Und das Unternehmen hat sich dann wirklich wir haben uns donnerstags getroffen zu einem Gespräch, an dem auch mein Direktor, Vorgesetzter teilgenommen hat. Wir haben da gesessen und am Montag drauf waren alle Telefonbucheinträge im digitalen Telefonbuch im WDR geändert. Mein Türschild war am nächsten Tag geändert. Das hatten meine Kollegen in Essen schon angeleitet. Und wissen Sie, wenn Sie dann in Ihr Büro kommen und da steht der Name so, wie er ist.
Ja.
Dann ist das ein sehr bewegender Moment. Das war aber auch bewegend für die Kolleginnen und Kollegen, weil die sich, glaube ich, auch gefreut haben.
Sie hatten als Georg Kellermann für das Morgenmagazin, für die Tagesschau, für die Tagesthemen berichtet, waren bei Katastrophen im Einsatz, sehr viel eben im Ausland, in Zaire, in Burundi, während der Jugoslawienkriege, 14 Mal in Mostar, lese ich in Ihrem Buch. Das ist sehr spannend, wie Sie Ihre Karriere da beschreiben, finde ich. 2 Jahre Washington nach 9/11 in New York, 5 Jahre in Paris. Dann aber seit 2006 als Regionalstudioleiter in
Nordrhein-Westfalen,
Bonn, Duisburg und Essen. Und das war der Zeitpunkt des Outings. Da waren Sie da auch noch vor der Kamera? In dieser Funktion?
Ja, ich habe mir das immer bewahrt, weil das ist der schönste Job, außer Pilotin ist das der schönste Job, den man haben kann, Geschichten zu erzählen, über Menschen zu treffen. Und immer dann, wenn bei uns ein Reporter oder eine Reporterin ausgefallen waren, dann sind die Kollegen auch schon mal zu mir gekommen und haben gesagt, kannst du das machen? Und das habe ich total gerne gemacht.
Und wie war das dann nach dem Outing? Hat man Sie vor die Kamera gelassen?
Ja, natürlich. Das war, also natürlich ist Ich bin so glücklich darüber. Das war damals eben auch eine Frage, die in der Hierarchie entschieden worden ist. Und sinngemäß kann man einfach sagen, dass gesagt wurde, wenn wir ein diverses Unternehmen sein wollen, dann sind wir das mit Haut und Haaren. Und wenn wir divers sind, dann geht Georgine Kellermann genauso vor die Kamera, wie Georg Kellermann vor der Kamera gestanden hat. Und mein allererster Einsatz war dann bei der Feuerwehr in Bochum, also in einem sehr männerdominanten Bereich. Und wir haben über eine Serie berichtet, die der WDR produziert, Feuer und Flamme. Und ich bin da sehr wertschätzend und respektvoll empfangen worden und habe mich total wohlgefühlt. Und das Allerschönste ist, dass die Teams, mit denen ich unterwegs war, nie in irgendeiner Form mir den Eindruck vermittelt haben, dass sie an Kompetenz zweifeln, an irgendwas anderen. So empathisch, wie ich da mitgenommen worden bin, das wünsche ich jedem.
Georgine Kellermann war und ist, glaube ich, auch noch sehr viel in sozialen Medien unterwegs. Bei Facebook, bei Twitter, heute bei X, 40.000 Followerinnen dort. Warum war Ihnen das wichtig, auch gegenüber fremden Menschen öffentlich zu machen, dass Sie eine Transfrau, dass Sie eine Frau sind?
Das war zunächst mal ein Unfall. Die Aktuelle Stunde ist eine Regionalsendung des Westdeutschen Rundfunks, hatte Dezember 2019 über mich berichtet und ich hatte damals einen sehr kümmerlichen Twitter-Account und nach diesem Beitrag ist das da explodiert.
Also über Ihren Lebensweg haben die berichtet.
Ja, die haben über den Lebensweg berichtet und über die Tatsache, was mit mir passiert ist und so. Und dann gab es eben einen sogenannten Candy Storm auf Twitter. Die Leute haben sehr, sehr wohlwollend, respektvoll, empathisch reagiert. Und der Account ist quasi zahlenmäßig explodiert. Und da passierte dann irgendwann so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass die Ersten kamen und das nicht in Frage stellten, sondern so Hasskommentare, also so richtig abwertende Kommentare.
Ja, man hätte jetzt eher erwartet, dass Sie über einen Shitstorm reden und nicht über einen Candystorm.
Der Candystorm, den wünsche ich mir heute nochmal. Aber das drehte sich ganz besonders mit dem Tag, an dem Elon Musk Twitter übernommen hat.
Das war spürbar.
Ja, es war spürbar und es ist heute noch spürbar, sagen ihn auch viele. Viele sind auch gegangen. Ich bin noch da, weil ich glaube, die allermeisten Menschen haben noch nie mit jemandem wie mir in irgendeiner Form Kontakt gehabt. Und die beziehen ihre Informationen über mich zum Teil aus unseriösen Medien, aus sozialen Medien. Und da ist es ganz wichtig, dass man Sichtbarkeit oder dass man sichtbar ist, weil ich glaube, dass je mehr wir sichtbar werden, desto mehr wird die Gesellschaft merken, das ist auch im Grunde genommen völlig normal. Und wenn wir zurückblicken auf die Zeit, in der Homosexualität noch es gab einen Paragraphen. Homosexuelle wurden ins Gefängnis gesteckt. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hat man Homosexuelle auch gerade in der Nachzeit von AIDS und so weiter als ein Übel der Gesellschaft angesehen. Da sind wir ja heute von weg. Es gibt inzwischen die Ehe für alle und so weiter. Und das ist ja im Grunde genommen, wir sind da auch noch nicht im goldenen Bereich, aber das hat sich auf jeden Fall sehr weit entwickelt. Und ich glaube, und das hat auch damit zu tun, dass Homosexuelle sich gezeigt haben und dass sie selbstbewusster geworden sind. Und ich glaube, das wird sich mit Transmenschen genauso entwickeln.
Aber wie gehen Sie mit Hasskommentaren um?
Die meisten negiere ich, viele lese ich gar nicht mehr. Wenn man zum Beispiel merkt, da gibt's mehr Kommentare als Likes, dann gehen sie da gar nicht rein, weil sie wissen, da ist so eine Hassblase, die einfach ihren Hass in die Tastatur hauen, um irgendwas loszuwerden. Es gibt ganz selten wirklich ernstzunehmende, kritische Auseinandersetzungen mit dem Thema.
Naja, das ist in dem Format aber auch schwierig.
Ja.
Also darum ist die Frage, warum bleibe ich dabei, warum mache ich das mit? Mhm. Also Sie haben das Gefühl, Sie können da schon was bewirken.
Das Gefühl habe ich wirklich. Ich wäre ja ich hätte nie ein Buch geschrieben, wenn ich nicht über die sozialen Medien auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hätte. Und deswegen glaube ich, war es richtig und ist es auch richtig, da zu sein. Bei dem einen oder anderen Medium überlege ich mir manchmal, ob das noch lange gut geht mit uns beiden. Aber im Moment bleibt alles so.
Ich springe nochmal zurück ganz in die Vergangenheit, denn aufgewachsen ist Georgine Kellermann im katholischen Rheinland, in Ratingen, wo Sie auch heute leben, im Haus, haben Sie mir vorhin erzählt,
genau.
Der Großeltern?
Der Großvater hat es gebaut, aha. Ja.
Also katholisches Rheinland, was war das für eine Kindheit mit Kirchgang, Beichte, Kommunion, ja. Firmung?
Ja, die Beichte, die habe ich gar nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, die Beichte gab es auch. Da ging man in dieses kleine Holzhäuschen und dann saß hinter so einem Gitter. Man konnte ihn kaum sehen, jemand, dem hat man alle seine Sünden erzählt. Und ich war jeden Monat dieselben Sünden, weil mir fielen keine ein. Also hatte ich so einen Katalog, den man da abgebeichtet hat. Ja, so war das. Sonntags in die Kirche, während die Mutter zu Hause das Mittagessen vorbereitet hat. Ich nenne das immer die Käseigel-Gesellschaft, weil auf Partys gab es Käseigel und Toast Hawaii. Es kamen immer dieselben Leute, Onkels, Tanten, ein paar Freundinnen und Freunde. Und es wurde geraucht, obwohl meine Eltern das nicht mochten. Aber das war unser Zuhause, unsere Welt.
Sie schreiben von einer verklemmten Gesellschaft und trotzdem haben Sie Ihre Eltern ja schon auch früh eingeweiht.
Naja,
also das war ja anscheinend möglich.
Meine Geschwister waren früher nach Hause gekommen, hatten mich gesehen, wie ich in den Sachen meiner Mutter in der Wohnung war, haben das abends am Abendbrottisch erzählt. Und meine Mutter hat das, und ich habe das, ich glaube, das war Unverständnis bei ihr. Und mein Vater, ich bin dann ins Jungszimmer, wir hatten so ein Doppelbett, mein Bruder und ich, habe mich unten drauf gesehen, habe geweint. Mein Vater kam und hat dann gesagt, hör mal, wenn du reden möchtest, reden wir. Und ich habe mit meinen Eltern eigentlich ein unglaubliches Glück gehabt, denn anderen ist es viel, viel schlimmer. Ja, mir ist es ja nicht schlimm ergangen, sondern denen ist es sehr schlimm ergangen. Und ich glaube einfach, wenn ich zurückblicke, ja, natürlich, ich hätte von meinen Eltern Toleranz erwarten können und so weiter, aber doch nicht in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es den Begriff Trans noch gar nicht. Da waren Menschen wie ich völlig unbekannt. Und wie sollten denn meine Eltern etwas über ein Thema wissen, das in der Gesellschaft absolut unbekannt war.
Ja, aber würden Sie sagen, die haben das ernst genommen, die haben das verstanden oder die wollten sich nicht damit auseinandersetzen?
Ich glaube, sie haben das nicht verstanden und deswegen, also es war ja am nächsten Tag schon so, als sei nie was gewesen. Wir haben da auch nicht mehr drüber geredet. Meine Mutter hat mir später mal gesagt, ich kannte das doch gar nicht von meinen Brüdern. Sie hatte drei Brüder und zwei Schwestern. Und sie sagte, ich kannte das gar nicht von meinen Brüdern. Und für mich hörte sie sich das so an, als wenn sie sich entschuldigen wollte. Und es gab keinen Grund, sich zu entschuldigen. Meine Mutter hat mich so akzeptiert, wie ich war später. Die hat mich immer um meine schönen Beine beneidet. Und mein Vater, der war da noch ein wenig zurückhaltender. Der, so wie ich heute zu einem Freund oder einer Freundin gehe, um mit ihm ein Problem zu besprechen, das kannte der gar nicht. Hm. Der hatte Freunde, mit denen ist er nicht auf Kegeltour, sondern der war im Kirchenchor, da sind sie auf Chortour gegangen. Der hatte einen Freund, der hatte eine Spedition, da sind sie zusammen im LKW losgefahren. Da haben sie Spaß gehabt, aber sie haben keine vertraulichen Themen besprochen.
Hm. Sie haben sich relativ früh schon unabhängig gemacht von der Familie, während der Schulzeit bei der Rheinischen Post gejobbt. Das ebnete, glaube ich, auch den Weg in den Journalismus. In Düsseldorf haben Sie dann ein Studium angefangen und ich kann mir vorstellen, dass die Uni doch ein Umfeld war, in dem andere Lebensformen sehr viel präsenter waren. Also gab es da Gruppen, von denen Sie dachten, ach, das passt jetzt besser zu mir.
Ja, da habe ich mich auch mehr getraut. Ne? Da bin ich auch schon mal als Georgine auf eine Party gegangen und da hat es auch nicht viele Fragen gegeben. Manche haben gefragt, weil es ja natürlich ein Thema war, aber da konnte man sich mehr trauen. Aber Uni ist ja auch immer so ein behüteter Raum, möchte ich mal sagen. Da hat man seine Blase, in der man sich aufhält und die sind alle nett zueinander. Aber Uni ist noch nicht so das richtige Leben.
Studium nicht abgeschlossen.
Ja,
Kein Volontariat gemacht und trotzdem als Journalistin Karriere gemacht.
Ja, das, ich sage immer, ich habe so viel Glück gehabt im Leben, das ist schon der helle Wahnsinn. Und mir hat meine Kollegin gesagt, Glück muss man können. Okay, vielleicht kann ich's, aber es ist wirklich, ab und zu hat es angeklopft und es ist super gelaufen.
Wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass viele Transpersonen ihren früheren Namen als Deadname, als Totennamen bezeichnen, der möglichst nicht genannt werden soll. Und dass Georgine Kellermann damit anders umgeht, weil der Journalist Georg Kellermann in der digitalen Welt und in den Archiven noch zu finden ist. Aber das Wörtchen Trans, das würden Sie wohl doch lieber weglassen, bezeichnen sich heute als die Frau, die Sie schon immer waren oder sind. Mhm. Warum? Fällt Ihnen das schwer auszuhalten, dass Unbekannte in Ihnen immer noch den Mann sehen?
Das fällt mir nicht schwer, weil ich das nachvollziehen kann, aber ich möchte es nicht.
Ja. Ich habe darüber nachgedacht, ob es Transfrauen schwerer haben als Transmänner, weil eben die körperliche Angleichung so ungleich schwerer ist.
Also ich weiß nicht, ob Sie Linus Giese kennen, der hat ein Buch geschrieben, ich bin Linus. Linus ist ein Transmann. Ich habe ihn am Samstag noch getroffen und Linus ist so sehr Mann, wie ich mir wünsche, Frau zu sein, äußerlich. Linus hat einen Bart und nichts an Linus erinnert daran, dass es vielleicht mal anders gewesen sein könnte. Es war nie anders. So. Mhm. Und das möchte ich bei mir auch. Und das ist ein Wunsch.
Was nehmen Sie dafür in Kauf? Also medizinisch gibt es inzwischen viele Methoden, über die Sie nachdenken müssen. Mache ich eine Hormontherapie? Lasse ich mich auf eine Operation ein? Will ich an meiner Stimme arbeiten, an meiner Haltung, meinem Gang? Auf welchem Weg sind Sie da?
Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, an der Stimme zu arbeiten. Das werde ich tun, weil mir das auch wichtig ist. Wenn ich meine eigene Stimme höre, erschrecke ich immer.
Aber wie soll sich die Stimme ändern?
Ein bisschen sanfter werden.
Die ist sanft.
Ach, das ist nett.
Also sie ist tief, aber sie ist sanft.
Ja, das vielleicht auch ein bisschen höher, aber jetzt nicht gestelzt höher. Also man kann sich ja da auch durchaus vertun in dem, was man macht. Ich habe auch geschrieben, dass ich natürlich über Operationen nachdenke, aber meine Angst, also ich bin 66, ich werde dieses Jahr 67. Ich möchte alt werden. Seitdem ich bin, möchte ich 90 Jahre alt werden. Das ist Pflicht und danach kommt die Kür. Und ich möchte das nicht riskieren mit einer Operation, die daneben geht oder so. Und es braucht es ja gar nicht mehr. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat schon vor 13 Jahren entschieden, um Frau in unserer Gesellschaft zu sein, brauchst du dich nicht unter einen Skalpell zu legen. Und das ist mir wichtig. Es gibt, ich habe mir diese Frage 100 Mal am Tag gestellt. Und wenn ich mit dem Finger schnippen könnte, dann wäre ich in einem Fingerschnipp genauso, wie ich mir das wünsche. Aber das ist ein derartig, wie ich finde, auch risikobehaftetes Unterfangen, dass ich noch nicht zu einer positiven Antwort gekommen bin.
Mitte April hat der Bundestag ein neues Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Es tritt im August in Kraft und ersetzt das von Ihnen schon erwähnte Transsexuellengesetz. Was ist jetzt damit erreicht und was noch nicht?
Erreicht ist, dass die Menschen selber entscheiden können, wer sie sind und nicht zu Gutachtern laufen müssen. Die Gutachten kosten viele tausend Euro. Das Verfahren vor dem Amtsgericht kostet Geld. Viele haben dieses Geld gar nicht und bekommen es aber auch nicht vom Staat in irgendeiner Form. Diese Gutachten braucht es nicht mehr. Und das ist total wichtig. Und Deutschland ist ja da jetzt wirklich nicht die Avantgarde der transsexuellen Gesetzgeber, sondern Argentinien hat schon 2011 ein Transsexuellengesetz verabschiedet. Das muss man sich vorstellen. Das katholische Argentinien in Südamerika hat 2011 ein Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet und man hört keine keinen Missbrauch aus dem Land. Malta, die Schweiz, es gibt so viele, Brasilien, Spanien jetzt auch. Es gibt so viele Länder, in denen das schon passiert ist. Und ich bin froh, dass Deutschland endlich, wir haben ja lange darauf gewartet, auch ein Selbstbestimmungsgesetz hat.
Gegenwind bekommen Transpersonen ja nicht nur von Rechten, sondern auch von Feministinnen, wie zum Beispiel Alice Schwarzer und anderen, die als TERFs bezeichnet werden, so eine Abkürzung, die steht aus dem Englischen übersetzt für trans-ausschließende Radikalfeministin. Deren Haltung ist, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, also Männer mit einem Penis und Frauen mit einer Vagina. Das heißt, Menschen, die sich als Frau identifizieren, aber männliche Geschlechtsmerkmale haben, sind Männern zuzuordnen. Sind Sie mit Alice Schwarzer schon mal in die offene Diskussion gegangen?
Nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob das in irgendeiner Form uns weiterbringt, weil sie in ihrer Ablehnung so fest ist, dass ich nicht glaube, dass ein Gespräch mit ihr da irgendetwas daran ändern würde. Das Problem ist einfach, es gibt da offenbar zwei Fraktionen. Ja, da sind die zwei Geschlechter. Es gibt auch Menschen, die mal gedacht haben, die Erde sei flach. Und es gibt Menschen, die sagen, oder auch ganz viele WissenschaftlerInnen, die sagen, das Gesetz sitzt nicht zwischen den Beinen. Das Geschlecht sitzt zwischen den Ohren. Und ich glaube, dass die recht haben.
Das Bonner Haus der Geschichte hat sich für ein Kostüm von Ihnen interessiert. Das haben Sie dem auch gegeben. Ist das das schwarze Kostüm, von dem Sie vorhin gesprochen haben?
Nee, das ist ein blaues Kostüm. Ich hatte ja meine Facebook-Seite gebaut auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen und habe für das Profilfoto ein Foto genommen, was ein chinesischer Tourist einige Monate vorher von mir vor dem Weißen Haus gemacht hat. Mhm. Und ich hatte ihn zuerst fotografiert, dann er mich. Und ich hatte dieses Foto so ein bisschen als Protest. Im Weißen Haus saß Donald Trump und davor stand eben die Trans-Sternchenfrau Georgine Kellermann. Und irgendwie hat mir das was gegeben. Und dieses Foto, trage ich einen Hut und eine Sonnenbrille und dieses blaue Kostüm und blaue Sandaletten. Und ich hatte eine wunderschöne Handtasche dabei, die ich mir ein paar Monate vorher gekauft habe. Und das Haus der Geschichte hat gefragt, ob sie dieses Outfit haben können. Nicht zum Ausstellen zunächst, sondern das geht in die Sammlung. Aber ich glaube, dass wenn demnächst irgendwann mal eine Ausstellung zum Thema queeres Deutschland oder Entwicklung der Transmenschen in Deutschland und so, dann wird dieses Kostüm ausgestellt.
Andere Berufsideen von Ihnen waren Priester, Pilot, haben Sie schon gesagt, Unfallchirurg, das meiste ginge heute auch als Frau. Wenn Sie als Frau jetzt nochmal von vorne anfangen könnten, welchen Beruf würden Sie wählen?
Pilotin.
Warum?
Weil ich Flugzeuge begeistern mich. Ich habe eine Freundin, Raja, die ist Pilotin bei der Lufthansa und in ihr sehe ich alles, was ich mir vom Pilot sein oder Pilotin sein erträume.
Im nächsten Leben?
Im nächsten Leben.
Georgine Kellermann, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ich bin gerne gekommen und danke, dass ich kommen durfte.